Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wenn wir die Probleme heute, wenn wir unsere Gegenwart verstehen wollen, dann könnte man denken, lohnt es sich, in die Geschichte zu blicken. Das tun auch viele heute, vor allem Politiker, nur blicken die meisten dabei vor allem in ein Jahrhundert.
Es spricht vieles für die Ansicht, dass wir vielleicht versuchen sollten, unsere Obsession mit dem 20. Jahrhundert ein bisschen herunterzufahren. Das würde bedeuten, anzuerkennen, dass das 20. Jahrhundert, in Europa jedenfalls, in gewisser Weise ein zutiefst anormales Jahrhundert war. Sowohl in seiner ultrabrutalen ersten Hälfte, als auch in der superfriedlichen zweiten Hälfte. Wenn wir es einmal schaffen, an dem Alp des 20. Jahrhunderts vorbeizuschauen, werden wir die vergessene Welt des 19. Jahrhunderts wiedererkennen. Turbulent, wechselhaft, chaotisch, aber seltsam vertraut.
Wir kommen nicht darum herum, ja, es ist sogar gut, wichtig und richtig, wenn wir uns an der Geschichte orientieren, um unsere Gegenwart besser zu verstehen. Schließlich können wir nicht in die Zukunft blicken, wir haben nur die Geschichte. Das sagt Sir Christopher Clark, unser heutiger Redner. Er ist Historiker und Professor am St. Catherine's College an der University of Cambridge in England. In seinem Vortrag gleich erzählt er, warum Europas gemeinsame Geschichte so wichtig ist und wie diese Geschichte von Politikern heute gerne benutzt wird, um ihre Handlungen oder ihre Machtansprüche zu rechtfertigen. Historische Vergleiche werden heute gerne und oft benutzt, um Meinungen zu manipulieren und eigene Entscheidungen als unausweichlich darzustellen. Aber wir brauchen historische Analogien, sagt Clark. Wir sollten also als vernünftig denkende Menschen nicht vor historischen Vergleichen zurückschrecken. Nur, weil manche sie ausnutzen. Wir sollten aber ein paar Regeln beachten. Zum Beispiel, dass wir nicht nur das 20. Jahrhundert betrachten. Oder, dass wir keine einfachen 1-zu-1-Vergleiche ziehen, wie zum Beispiel Putin ist gleich Hitler. Und wir sollten auch nicht nur die eigene Nationalgeschichte ins Auge fassen. Christopher Clarks Vortrag hat den Titel Europa als Schicksalsgemeinschaft – vom politischen Nutzen der Geschichte. Er hat ihn am 8. Oktober 2024 in Leipzig gehalten, im Rahmen des Symposiums Schicksalsgemeinschaft – verlorener Friede in Europa. Organisiert hat das Symposium die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig.
Meine Damen und Herren, es geht heute um Europa als Schicksalsgemeinschaft. Und das ist natürlich ein Titel, der gleichzeitig in die Zukunft und in die Vergangenheit schaut. Handelt es sich um das Schicksal, das Europa als politischer Union bevorsteht? Oder geht es um die Frage, durch welche Schicksale, also durch welche gemeinsamen Erlebnisse und Herausforderungen Europa zu dem wurde, was es heute ist? Diese Janusköpfigkeit der Wahrnehmung nach hinten und nach vorne gleichzeitig ist wichtig, weil sie auf den Zusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinweist, über den ich heute ein bisschen nachdenken möchte. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. So lautet der Slogan der schattenhaften, totalitären Behörde, die die furchterregende Welt in George Orwells dystopischem Roman 1984 kontrolliert. Dieser Slogan wird oft als Warnung vor der Veränderlichkeit der Geschichte, vor ihrer Manipulierbarkeit angeführt. Ich denke an den russischen Witz, und es ist in der Tat meines Erachtens ein guter Witz. Es ist, früher sagte man, es ist aufregend, Historiker in der Sowjetunion zu sein, weil die Vergangenheit so unberechenbar ist. Man könnte Orwells Slogan aber auch anders lesen, nämlich als Erinnerung an die Bedeutung der Vergangenheit selbst, der Geschichte selbst. Denn wenn die Vergangenheit, wenn die Geschichte keine Rolle als prägende Kraft in der Gegenwart spielt, warum haben dann die totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts so enorme Anstrengungen unternommen, um sie zu manipulieren oder selektiv auszulöschen? Also die Mächtigen wissen um die Bedeutung von Geschichte. Sonst würden sie nicht so viel Mühe in die Herstellung von brauchbaren historischen Narrativen investieren. In den letzten 10 oder 15 Jahren, das haben Sie sicherlich alle schon gemerkt, hat es vor historischen Vergleichen und Gleichstellungen gerade so gewimmelt. Der Appetit unter den Politikern auf den vergleichenden Blick in die Vergangenheit war nie so stark. Das mag vielleicht unter anderem mit der Tatsache zusammenhängen, dass wir uns in einer Zeit des Umbruchs und der Krise befinden. In einem polemischen Aufsatz, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, hat Marx die These aufgestellt, Krisenzeiten seien besonders anfällig dafür, in den Bann der Geschichte zu geraten, da die Menschen in Situationen der extremen Unsicherheit gerne die Geister der Toten als Begleitung in Anspruch nehmen. Naja, was auch immer dahinter steht, in schwierigen Zeiten werden auch die Politiker zu Historikern. Niemand arbeitet erfindungsreicher im Lagerhaus der historischen Beispiele als Wladimir Putin. Er war es, der im Jahre 2014 vor dem Hintergrund der ersten russischen Invasion der Ukraine den Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin zu rehabilitieren versuchte. Das hing aufs Engste mit anderen Bemühungen der russischen Führung, die Idee einer Teilung Osteuropas zwischen Russland und dem Westen wieder salonfähig zu machen. Im März 2014 hatte das russische Parlament dem polnischen Außenministerium sogar vorgeschlagen, die zwei Länder sollten vielleicht, also Polen und Russland, sollten vielleicht die Ukraine unter sich aufteilen. Der Vorschlag wurde in Warschau natürlich nicht ernst genommen. Seitdem sind Herrn Putin auch andere historische Vergleiche eingefallen. Peter der Große sei sein historisches Modell, sagte er bei einem Treffen 2022 mit jungen Naturwissenschaftlerinnen und Unternehmerinnen. Über zwei Jahrzehnte habe Peter der Große mit Schweden einen erbitterten Kampf um Land geführt und damit das russische Reich neu gegründet. Niemand, so Putin, habe damals sein Recht auf diese Territorialgewinne anerkannt und es waren sowieso keine Eroberungen, sondern nur Rückeroberungen. Uns sei es vielleicht auch zugefallen, fügte er schmunzelnd hinzu, er schmunzelt überhaupt sehr gerne, uns sei es vielleicht auch zugefallen, zu reklamieren und zu verstärken. Auch der große vaterländische Krieg gegen Nazi-Deutschland ist omnipräsent als historischer Bezugspunkt in seinen Diskursen. Nicht nur in der Behauptung, die heutige Ukraine sei nichts anderes als ein Nest von Neonazis, sondern auch in der sonderbaren Formel «Можем повторить» – «Wir schaffen es wieder». Es geht bei diesen Analogien nicht nur um vereinzelte handlungslegitimierende Gleichsetzungen. Es geht ja vor allem im russischen Fall um das ganze Ensemble historischer Angleichungen, durch welche die öffentliche Perzeption der politischen Lage eingerahmt und gelenkt werden soll. Die Wissenschaftlerin Jade McGlynn hat in einer Analyse von 7 russischen Nachrichtenquellen während des Ukrainer-Konflikts 2014 nicht weniger als 3.509 Individual Historical Framing Conflations, historisch einrahmende Einzelgleichstellungen, identifiziert. Und wichtig an diesen historischen Gleichstellungen sei die Tatsache, so McGlynn, dass sie nicht nur einen Schlüssel zur Interpretation der Gegenwart anbieten sollten, sondern Hinweise darauf, wie die heutige Situation sich weiterentwickeln muss. Wenn die Ukrainer Nazis und Banderowzi sind, wie Putin oft behauptet, dann kann der heutige Kampf nur mit der vollkommenen Beseitigung des faschistischen Widerstands, ja mit einer Wiederholung des großen Sieges vom Jahre 1945 enden. Daher die Bedeutung der Formel «Можем повторить». So lädt auch der neuere Selbstvergleich mit Peter dem Großen uns ein, über die Möglichkeit, ja sogar die Notwendigkeit eines längerfristigen Kampfes um die benachbarten Westgebiete nachzudenken. Eine Aussicht, die vor allem die verständlicherweise die baltischen Staaten und Finnland nachdenklich stimmt. Man soll die Systematik, die hinter diesem Geräuschteppich von historischen Manipulationen steckt, nicht unterschätzen. Und das sind natürlich nicht Vergleiche im wissenschaftlichen Sinne, wo man sagt, also einerseits ist diese Situation aus der Vergangenheit ähnlich, ähnelt es der heutigen Situation, in anderen Hinsichten vielleicht doch nicht und so weiter, sondern das sind unehrliche Manipulationen, Gleichstellungen, Konflationen von zwei sehr unterschiedlichen Situationen, um ein manipulatives Ziel zu erreichen. Diese Vorliebe für manipulative historische Gleichstellung findet man auch bei populistischen Politikern in westlichen Demokratien. Im Ungarn Viktor Orbáns wurden immense Anstrengungen unternommen, um das nationale Gedächtnis der Ungarn durch Museen, Denkmäler, es ist wirklich erstaunlich, wie viel dort investiert worden ist, Schulbücher, Medienkontrolle, das Verbot abweichender Diskurse und sogar die Sprache der Verfassung des Landes neu zu gestalten. Und Boris Johnson, man will die eigenen nicht ganz außer Acht lassen, Boris Johnson verstand sich niemals nur als Staatsmann und Politiker, sondern auch als Historiker. Er ist nämlich der Autor einer Biografie über Winston Churchill, The Churchill Factor, Untertitel How One Man Made History, wie ein Mann Geschichte schrieb, in der er eine erstaunliche Entdeckung machte, Boris Johnson nämlich, dass Winston Churchill und Boris Johnson tatsächlich ein und dieselbe Person sind. Um zu beleuchten, wie heutige nationalistische Perspektiven unsere Wahrnehmung der Vergangenheit prägen, lassen Sie mich nun kurz auf zwei historische Momente eingehen, an denen ich selbst ein bisschen gearbeitet habe, nämlich die Revolutionen von 1848 und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Revolutionen von 1848 waren in ihrer Kombination von Intensität und geografischer Ausdehnung einzigartig, zumindest in der europäischen Geschichte. Keine andere Umwälzung, keine andere Revolution auf dem Kontinent hat eine derartige Kaskade von Tumulten ausgelöst. Im Jahr 1848 brachen auf dem gesamten Kontinent von Spanien und Portugal bis zur Walachei und Moldau, von Norwegen, Dänemark und Schweden bis nach Palermo und den Ionischen Inseln, damals unter britischer Herrschaft, parallele politische Unruhen aus. Und auf dem gesamten Kontinent entwickelten die Bewegungen, die das alte Regime herausforderten, ob radikal, demokratisch oder liberal, sie waren natürlich sehr unterschiedlich, sehr polyvokal, auffallend ähnliche Forderungskataloge und Ziele. Schaut man sich die europäische Presse in den letzten Wochen vor dem Ausbruch der Revolutionen an, merkt man sofort den europäischen Horizont der Berichterstattung und der Wahrnehmung. Für die Journalisten der Pariser Zeitungen im Frühjahr 1848, ich meine jetzt vor dem Ausbruch der Februarrevolution jenes Jahres, war klar, dass die Infragestellung der Autorität und der Macht ein transnationales Phänomen war. Europäer seien Teil, so die Leitartikler, einer gemeinsamen politischen Kultur. Ob sie nun ihrem Wesen nach konstitutionell, konsultativ oder absolutistisch seien, sämtliche europäische Regierungen würden vor der gleichen drohenden Katastrophe stehen. Mit anderen Worten, Episoden des Konflikts und der politischen Unruhen im Ausland wurden nicht einzeln als isolierte, zufällige Missgeschicke angesehen, sondern als Teile einer miteinander verknüpften Unordnung. Dies war die einzig wirklich europäische Revolution, die es jemals gab. Und die Leute dachten damals, habe ich manchmal den Eindruck, europäischer, als wir das heute tun. Und doch haben bis vor kurzem nationale, regionale und kommunale Darstellungen unser Verständnis dieser Revolutionen dominiert. Nur relativ wenige Werke boten einen Überblick oder bieten einen Überblick über die Revolutionen als transkontinentales Ereignis. Und dafür gibt es gute Gründe. Die Revolution war in der Tat ein sehr verstreutes Ereignis mit einer entsprechend fragmentierten Quellenbasis. Kein einzelner Historiker oder keine einzelne Historikerin könnte diese Archive alle bewältigen, selbst wenn sie alle erforderlichen Sprachen beherrschen würde. Ein tieferer Grund ist jedoch ganz einfach die Macht des Nationalstaats als Mittel zur Gestaltung des historischen Denkens und Erinnerns. Diese Revolutionen wurden europäisch erlebt, aber im Nachhinein wurden sie nationalisiert, da die Historiker der Nationen sie in spezifische nationale Narrative aufnahmen. Und damit geriet die europäische Revolution 48-49 aus dem Blickfeld. Er wurde nicht mehr sichtbar. Die deutschen Revolutionen wurden in die Erzählung vom Sonderweg hineingesaugt. Das vermeintliche Scheitern der deutschen Revolution wurde als Grund für den verhängnisvollen Weg der Nationen bis 1933 angesehen. Die Revolution von 48 in Frankreich wurde zu einer Lehrstunde für den modernen französischen Republikanismus. Die italienischen Revolutionen wurden in das italienische Risorgimento integriert. Noch heute wird die Erinnerung an 48 in vielen italienischen Städten von den Musei del Risorgimento gepflegt. Auch die Walachische Revolution, ein Teil des heutigen Rumäniens, wurde in die Geschichte der Entstehung eines rumänischen Nationalstaats aufgenommen, obwohl der rumänische Nationalismus nur lose so etwas zu tun hatte mit dieser Revolution und es damals überhaupt keinen rumänischen Nationalstaat gab. Es gab eine rumänische politische Elite, aber es gab keinen Nationalstaat. In seinen jährlichen Reden zum Gedenken an die ungarische Märzrevolution von 1848 vergleicht Viktor Orban regelmäßig Brüssel und die Europäische Union mit dem österreichischen Kaiserreich von 1848. So sieht er den Vergleich. Und er vergleicht die Freiheitskämpfer der Revolution mit den ungarischen Nationalisten seiner eigenen Partei. Und hier sieht man so Texte von einer Orban-Rede, das ist in der Tat eine sehr trübe Lektüre, würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen. Aber da sieht man, die Eltern der Jugend vom März, das ist vom März 48, wussten, dass es nur so lange eine Heimat gibt, dass die ungarische Heimat im Schatten einer ewigen Bedrohung lebte. Und dann kommt eine Beschreibung von uns. Das heißt, wir sind Leute, die von nirgendwoher kommen, wir gehen nirgendwo hin, wir haben keine Achtung für irgendwas oder irgendjemandem. Wir sind, weil wir Europäer oder Sie sind Europäer, als Australier kann ich das von mir selbst leider noch nicht behaupten. Ich warte auf den Tag, wo Australien aufgenommen wird in die Union. Und wir sind überzeugt, dass Sie keine Achtung haben sollen. Sie beginnen Kriege, Sie zerstören Welten, Sie ziehen die Grenzen und so weiter und so fort. Und da Brüssel ist nicht das erste Imperium, das seinen Blick auf Ungarn richtet. Es ist wirklich eine unverschämte Gleichstellung von der Europäischen Union mit Ungarn und vor Ungarn natürlich dem Osmanischen Reich und anderen Herrschern, fremden Herrschern aus der Geschichte des Magyarentums. Diese nationale Aufsplitterung der Erzählungen hilft zu erklären, warum es den Entscheidungsträgern des heutigen Europas scheinbar so schwer fiel, im Jahrestag sozusagen, also wie sagt man das, während des Anniversaries vom großen Revolutionsjahr, es fiel ihnen sehr, sehr schwer, sich darüber zu einigen, wie sie diese Revolution gemeinsam gedenken sollten. Es gab so Fühler, aber niemand wollte da mitmachen, nicht? Also, wer die Geschichte als Feuerstelle nutzen möchte, um die Hände der Nation zu wärmen, wie Viktor Orban, wird die Komplexität der Vergangenheit immer wieder ausklammern wollen. Was Viktor Orban in seinen Märzreden zum Beispiel nie erwähnt, ist die Tatsache, dass die Ungarn in ihrem nationalen Kampf 1849 gegen Österreich auch deswegen gescheitert sind, weil die nicht-mojarischen Völker im Königreich Ungarn auch nicht willens waren, in einen ungarischen Nationalstaat hineingezwungen zu werden. Eben das wird immer ausgeblendet. Gerade jene nationalen Leidenschaften, die Kossuth und Szemere und Botjani und andere Anführer, das sind in der Tat herrliche Gestalten, wenn man sie sozusagen dort lässt, wo sie hingehören, nämlich im 19. Jahrhundert. Also die Leidenschaften, die patriotischen Leidenschaften, die sie vorangetrieben haben, haben auch die anti-ungarischen Freikorps der Kroaten, der Serben und Rumänen beseelt. Und da sieht man von dieser kleinen Liste von Statistiken, dass die Magyaren nicht mal die Mehrheit waren. Und sie haben natürlich an der Seite Österreichs dann gegen Ungarn gekämpft. Sie sind gegen Ungarn ins Feld gezogen. Und da sieht man, wie komplex dieser Krieg der Ungarn war und wie wichtig der Anteil der sogenannten nicht-mojarischen Völker des Königreichs Ungarns, also der Kroaten, der Rumänen, der Serben und so weiter. Ich komme nun auf 1914 und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und hier haben wir es mit einem viel brisanteren Präzedenzfall als die 48er Revolution. Durch den Jahrestag 2014 und natürlich auch dank der Ängste, die in den letzten Jahren durch die Aggressionen Russlands entstanden sind, ist 1914 wieder in unsere Gegenwart gerutscht. Was uns übrigens auf die merkwürdige Tatsache hinweist, dass die Geschichte nicht nur geradlinig abläuft. Es gibt eben Momente, wo eine als abgeschlossen geltende Vergangenheit uns wieder in die Nähe rückt. Ich fange an mit einem britischen Beispiel. In den ersten Tagen des Jahres 2014 kam in Großbritannien eine Debatte über den Ursprung des Ersten Weltkriegs auf. Es handelte sich nicht um eine Debatte unter Historikern, vielmehr diskutierten Politiker miteinander. Der damalige Bildungsminister Michael Gove, später Kabinettsminister, meldete sich in diesem Jubiläumsjahr als erster zu Wort. In einem am 2. Januar, das ist der zweite Tag des Jahres, Jubiläumsjahres, in einem am 2. Januar veröffentlichten Beitrag für das rechte Boulevardblatt Daily Mail, stellte Gove eine bizarre Frage. Warum legt die Linke so großen Wert darauf, echte britische Helden schlecht zu machen? Why does the left insist on belittling true British heroes? Die Helden, um die es ging, waren natürlich die Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in der britischen Armee gekämpft hatten. Eine Kette linker Mythen habe, so Gove, den wahren Charakter des Krieges verschleiert, Großbritannien herabgesetzt und Deutschland von der Schuld freigesprochen. Das sei alles die Arbeit der Linken. Verbreitet wurde der Mythos Gove zufolge unter anderem von der BBC-Sitcom Blackadder. Da sieht man die herrliche Szene, wo General Melchett erklärt, morgen werden wir die Hunnen, also die Deutschen, tomorrow we're going to attack the Huns. And we have a secret plan. Wir haben einen sehr geheimnisvollen Geheimplan. Und da fragt Blackadder, und dieser Plan, wie soll er aussehen? Oh, das kann ich Ihnen nicht verraten, Blackadder, das ist ein Geheimnis. It's a secret. Und dann sagt er, kann es sein, dass Sie vorhaben, Zehntausende von Männern gegen die Maschinengewehrnester der Deutschen einfach so hineintorkeln zu lassen, dass sie alle umkommen? Und dann sagt Melchett, how did you know? Wie haben Sie gewusst? We have a security breach. Und so weiter. Also, verbreitet wurde der Mythos durch diese Serie, eine ganz herrliche Komödie natürlich, deren letzte Episoden den Schutzgrabenkrieg als eine grausame und letztlich sinnlose Tortur darstellten. Doch sein Hauptangriffsziel, Goves Hauptangriffsziel, waren jene linken Akademiker, so Gove, die angeblich um jeden Preis den Ruhm der britischen Kriegsanstrengungen schmälern wollten, dadurch, dass sie die Alleinschuld der Deutschen in Frage stellen würden. Der Erste Weltkrieg mag ein einzigartig schrecklicher Krieg gewesen sein, aber er war auch eindeutig ein gerechter Krieg. Die Deutschen hätten ihn begonnen und sich gegen sie zu wehren sei das einzig Vernünftige gewesen. Man dürfe keinesfalls vergessen, fügte Gove hinzu, dass die Freiheit unserer eigenen Schlussfolgerungen zu diesem Konflikt zu ziehen eine direkte Konsequenz der Tapferkeit der Männer und Frauen ist, die für Großbritanniens besondere Freiheitstradition kämpften und an sie glaubten. Also er sagte, wir können uns nur deswegen frei über dieses Thema überhaupt austauschen, weil wir damals gewonnen haben gegen das Wilhelminische Reich, Kaiserreich. Die Replik auf Goves Vorstoß ließ nicht lange auf sich warten. Labours Schattenbildungsminister Tristram Hunt sagte, das sei alles viel komplexer, als Gove gesagt hätte, und hat gemeint, also diese pauschale Attacke wäre unter seiner Würde. Wie Michael Gove mit Geschichte umgeht und Geschichte für politischen Aktionismus missbraucht, ist einfach schäbig, ist tawdry, hat er geschrieben. An diesem Punkt hörte man aus dem Dickicht hinter den Kulissen lautes Grunzen und Strampeln. Und Boris Johnson erschien, er war damals noch Bürgermeister von London, er trat ins Rampenlicht, um seinen Freund Michael Gove gegen Tristram Hunt in Schutz zu nehmen. Deutschland fing den Ersten Weltkrieg an, schnaubte die Schlagzeile, aber die Linken ertragen es nicht, wenn das gesagt wird. In diesem Jahr des 100. Jubiläums, fügte er feierlich hinzu, ist es wichtiger denn je, dass wir die Wahrheit mit Respekt behandeln. Und er fügte hinzu, wenn Tristram Hunt das nicht zugeben will, dann sollte er sofort aus allen seinen Ämtern geschasst werden. Er müsste sofort gefeuert werden. Ein prominenter britischer Konservativer erklärte hier in aller Öffentlichkeit, dass das Versäumnis eines politischen Gegners, die These, also die Fischer-Kriegsschuld-These im Jahr 1914 zu billigen, seine Entfernung aus allen Ämtern nach sich ziehen müsse. Johnsons Artikel erschien, man beachte, am 6. Januar. Das Jubiläumsjahr war noch keine Woche alt und schon hatten die Politiker den Ersten Weltkrieg in Beschlag genommen. So begann die Debatte um 1914 in den ersten Tagen des Jubiläumsjahres. In Großbritannien wurden Fragen nach dem, was im Jahr 1914 wirklich geschehen war, mit Fragen nach der britischen Identität verknüpft. Jede Äußerung, welche die deutsche Kriegsschuld relativierte und sei es auch nur minimal, wurde prompt als linkes Unterfangen diffamiert, dessen Ziel es sei, nationale Gewissheiten zu untergraben. Sogar die behutsame Parodie der BBC Comedy Blackadder, die in Wirklichkeit größten Respekt vor dem Leid und den Opfern der gewöhnlichen Soldaten bewies, die in den Konflikt geraten waren, konnte von Michael Gove zu einem Angriff auf die nationale Selbstachtung und Ehre aufgebläht werden. Es war selbstverständlich lächerlich zu behaupten, dass Großbritannien im Jahr 1914, wie Gove behauptete, für Demokratie und Freiheit gekämpft hätte. Galt das etwa für die bengalischen Ulanen, die natürlich keine Vorzüge der Demokratie genossen, oder für die nepalesischen Gurkhas, die an der Westfront ebenfalls kämpften, oder für die chinesischen und Zulu-Arbeiter, die sich in den Nachschublinien zu Tode schufteten? Oder galt es gar für die russischen Verbündeten Großbritanniens, die für die zaristische Autokratie kämpften, nicht für die Freiheit und nicht für die Demokratie? Das Vereinigte Königreich kämpfte wie jede andere Macht darum, seine Stellung in der Welt zu verteidigen und auszubauen. Doch das reichte den Chauvinisten nicht, die auf ein Narrativ der nationalen Opferbereitschaft und der nationalen Erlösung beharrten. Besonders erstaunlich war Michael Groves Behauptung, die Briten würden ihre Freiheit, über die Bedeutung der Geschichte der Vergangenheit überhaupt offen diskutieren zu können, dem Sieg von 1918 verdanken. Eine Behauptung, die vielleicht für den Sieg über den Nationalsozialismus im Jahr 1945 zuträfe, wurde kurzerhand auf den völlig anderen Kontext von 1914 bis 1918 zurückdatiert. Das war ein klassisches Beispiel für rückwärts gelesene Geschichte. Das Jahr 1914 durch die Linse von 1940 betrachtet. Es ging also darum, den Ersten Weltkrieg nicht als europäische Krise, nicht als europäisches Erlebnis, geschweige denn als gemeinsam erlebtes europäisches Schicksal, sondern als Sternstunde britischer Tugend und britischen Heldentums dastehen zu lassen. Man fiel auf die Perspektiven der Kriegszeit selbst zurück. Eine komplexe europäische Vergangenheit wurde als Nährstoff für eine nationale Erzählung verarbeitet. Sehr interessant ist auch der Kontrast mit derselben Debatte in Deutschland. Denn in Deutschland waren und sind die politischen Polaritäten der Diskussion genau umgekehrt. Allem Anschein nach war hier in Deutschland jeder, damals jedenfalls im Jubiläumsjahr, der den durch Fritz Fischer etablierten Konsens bezüglich der deutschen Alleinschuld am Ersten Weltkrieg zu gefährden drohte, anfällig für den Verdacht, dass er oder sie ein rechter Revisionist sei. Also die Leute, die sozusagen die Alleinschuld relativieren wollten, waren in Deutschland die Rechten scheinbar oder angeblich und in Großbritannien die Linken. Göffige. Und ihm wurde auch vorgeworfen, oder ihr, den gesamten Apparat der historisch-kritischen Selbstprüfung zu zerschlagen, die nach 1945 und vor allem seit Ende der 60er Jahre die deutsche politische Kultur verändert hatte. Eine symmetrische Umkehrung der Pole, aber mit demselben, und das ist wichtig, mit demselben Effekt. Der Nationalstaat wird aus dem europäischen Nexus herausgetrennt und isoliert betrachtet. Das politische Potenzial dieser rhetorischen Vorstöße von Gove und Johnson und ihre latente politische Logik wurden erst einige Jahre später sichtbar, als Johnson und Gove zu den zwei wichtigsten Anführern der Pro-Brexit-Bewegung wurden. Und wir wissen alle, dass das auch erfolgreich war. Und je näher der Brexit heranrückte, das wird Sönke Neitzel sehr witzig daran erinnern, desto mehr, das sind traumatische Erinnerungen übrigens für diejenigen, die da auf der Insel waren damals, je näher der Brexit heranrückte, desto mehr zog er die historische Erinnerung in seinen Bann. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, wie Kwasi Kwarteng, ein promovierter Cambridge-Historiker, ein Trinity-Man, wie wir sagen, ja, später, die Trinity-Männer halten sich für was Besseres als die Leute, die zu normalsterblichen Colleges wie meinem St. Catharines College gehen. Er war nicht nur ein Cambridge-Historian, sondern ein Trinity-Historian. Er würde das sehr unterstreichen. Der später für eine sehr kurze Zeit an der Seite von Liz Truss als der katastrophalste Finanzminister der britischen Geschichte überhaupt in die Geschichte einging. Er wurde kurz vor dem Brexit-Referendum von der BBC für The Today Program, das ist ein Programm, das wird ja von der ganzen politischen Elite, von überhaupt von der, vom gebildeten England wird das gehört. Und der Moderator fragte ihn, wäre es vielleicht nicht besser, in einer zunehmend gefährlichen Welt bei seinen Freunden zu bleiben, also solidarisch mit den Europäern. Wie würde es Großbritannien allein ergehen? Zu meinem Erstaunen, ich konnte meinen Ohren kaum glauben, nahm Kwarteng, der promovierte Trinity College Mann, dessen Dissertation übrigens jetzt abgeschlossen ist, man darf nicht hin, kann man nicht mehr lesen, er hat es unter einem Embargo gestellt oder stellen lassen. Er, zu meinem Erstaunen antwortete quasi Kwarteng, oder gab als Beispiel für Englands Fähigkeiten in der Welt sozusagen alleine vorzukommen, alleine zu reüssieren, das Beispiel Großbritanniens Sieg über Napoleon. Er sagte, damals hat Großbritannien allein über Napoleon gesiegt. Und wir werden auch in Zukunft unsere Herausforderungen allein meistern können. Damals hätten wir ganz allein, hat er gesagt, den großen Tyrann im Schach gehalten. Die Wahrheit natürlich ist, dass Großbritannien Napoleon nicht allein bekämpfte, das weiß Sönke Neitzel besser als ich, weder allein bekämpfte noch besiegte. Die sieben großen Kriege, die damals um die Zukunft Europas gefochten wurden, hießen nicht umsonst Koalitionskriege. Und nicht einmal die Schlacht bei Waterloo wurde von den Briten allein gewonnen. Ich denke hier nicht nur an die Husaren von Zieten, die natürlich Wellington womöglich die Haut gerettet haben, sondern auch an die Deutschen of the King's German Legion. Viele Deutsche haben da mit den Briten als Teil der britischen Armeen, also die Briten, die anglophonen Briten waren da eine kleine Minderheit da in dieser Streitkraft. Auch die Niederländer, diese waren auch ein sehr wichtiger Anteil. Also ein Alleingang der Briten war das auf jeden Fall nicht. Um auf 1914 zurückzukommen. Im Sommer 2008, nach einem kurzen Krieg zwischen Russland und Georgien um Südossetien, ein Krieg, der gewissermaßen die heutige Epoche so ein bisschen eingeleitet hat, behauptete der damalige russische Botschafter bei der NATO, ist jetzt in die Versenkung verschwunden, aber Dmitri Rogozin, er sagte, er erkenne in dem Drama um Ossetien, das sich im Kaukasus entfalte, Parallelen zur Julikrise von 1914. Er verglich sogar den georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili, den er als Aggressor betrachtete, denn die Russen haben es, sie betrachten immer den anderen als den Aggressor. Er verglich Saakaschwili mit Gavrilo Princip, dem jungen bosnischen Serben. Denn ich meine, das ist ein so verrückter Vergleich, da ist es schwer, sich vorzustellen, wie er überhaupt darauf gekommen ist. Aber das hat er in der Tat behauptet. Der Prinzip ermordete natürlich den Thronfolger Österreichs und seine Frau am 28. Juni. Nach diesen Morden mischte sich Russland in den Konflikt zwischen Serbien und Österreich-Ungarn ein. Und aus einem regionalen Konflikt wurde ein kontinentaler Krieg. Was also, fragte Rogozin, wenn es Georgien gelingen würde, auf ähnliche Weise die Unterstützung der NATO zu erhalten, könnte dann das Gleiche noch einmal passieren? Aus diesen dunklen Vorzeichen ist natürlich nie Wirklichkeit geworden. Die NATO war schlauer, als sich von Präsident Saakaschwili einspannen zu lassen. Nach einer moderaten Machtdemonstration der USA im Schwarzen Meer ebbte die Krise dann schnell ab. Georgien wurde nicht das Serbien des frühen 21. Jahrhunderts, die NATO nicht das zaristische Russland und Präsident Saakaschwili wurde nicht zum neuen Gavrilo Princip. Ist alles so verrückt. Rogozin hatte mit Hilfe eines schrägen Vergleichs versucht, einen historischen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Sein historischer Vergleich war im Grunde genommen nichts mehr als eine Warnung an den Westen, sich aus dem Konflikt herauszuhalten. Die Warnung war jedoch historisch unpräzis und analytisch leer. Allerdings blieben die Russen als Besetzer in Südossetien und schufen dort, wie in Abchasien, Transnistrien, in der Krim und jetzt natürlich im Donbass, eine neue bewaffnete Front. In den letzten Jahren haben die schwelenden Krise und dann der Krieg in der Ukraine die Erinnerung an 1914 immer wieder wachgerufen. Insbesondere haben viele Politiker gewarnt, wir, die Staaten des Westens, seien dabei, in einen Weltkrieg hineinzuschlafwandeln. Die Zeit läuft aus. Und ich will mich jetzt nicht mit der Frage beschäftigen, ob das auf einer legitimen Interpretation meines Buches, die Schlafwandler, basiert. Obwohl ich jetzt ganz kurz sagen würde, sie tut es nicht. Es ist keine legitime Interpretation meines Buches. Wichtiger ist die Frage danach, wie wir überhaupt in in solchen Situationen mit historischen Vergleichen arbeiten sollten. Eins ist klar, wir sollen uns als denkende, orientierungssuchende Menschen nicht von den einseitigen Manipulationen der Mächtigen abbringen lassen, selbst über mögliche Analogien nachzudenken. Das Problem ist die Manipulation, nicht die Analogien an sich. Denn wir können nicht gänzlich auf historische Vergleiche verzichten. Das Licht der Erfahrung, schrieb Samuel Taylor Coleridge, ist eine Laterne, die am Heck unseres Bootes aufgehängt ist. Sie beleuchtet nur die Wellen hinter uns. Wir wissen als Individuen, dass uns in der Zukunft unvorhersehbare Ereignisse bevorstehen, die uns vor neue, noch nicht erlebte Herausforderungen stellen werden, möchten aber bei deren Bewältigung trotzdem nicht auf das individuelle Gedächtnis verzichten. Also weder für Individuen noch für Staaten ist das empfehlenswert, zu empfehlen, dass man die Vergangenheit vergisst. Man hat schließlich nichts anderes. Man ist blind der Zukunft gegenüber. Wir haben nur die Vergangenheit. Dazu dann hätte ich ein paar ganz bescheidene Vorschläge und hiermit schließe ich. Der erste wäre, von isomorphischen, also 1:1 Vergleichen nach dem Muster Putin gleicht Hitler oder 2022 gleicht 1914 oder Boris Johnson wieder, die EU gleicht Hitlers Euro-Superstaat. Diese Gleichsetzungen sind leicht verständlich und sprechen unsere Emotionen an, führen aber immer in eine Sackgasse, weil die Ähnlichkeiten immer nur bedingt und partiell sind. Die heutige Krise ähnelt nicht der vom Sommer 1914. Es gibt heute keine binäre kontinentale Bündnisstruktur der Großmächte. Auch wenn einige Staaten sich weigern, offen gegen Putin Stellung zu nehmen, ist Russland heute als Aggressor absolut klar erkennbar und geopolitisch verhältnismäßig isoliert, trotz des Verhältnisses zu China, was natürlich nach wie vor ein komplexes und vielschichtiges und ambivalentes Verhältnis ist. Die ganze Balkan-Problematik der Juli-Krise findet hier kein Echo. Wichtig ist der Vergleich mit 1914 vor allem als Druckmittel gegen Deutschland, weil hiermit das Trauma der vermeintlichen Kriegsschuld mit hineinspielen soll. Und das kann auf die Entscheidungsträger lähmend wirken, indem es sie veranlasst, die Gefahren des außenpolitischen Aktivismus zu überschätzen und die Gefahren der Passivität zu unterschätzen. Wir sollten uns also nicht von bestimmten historischen Episoden in den Bann ziehen lassen. Stattdessen sollten wir eklektisch und zieloffen mit der Vergangenheit umgehen. Wo wir Resonanzen aufdecken oder erkennen, sollten wir sie untersuchen und hinterfragen, ohne gleichzeitig davon auszugehen, dass die Zwangslagen, in denen sie historisch eingebettet sind, sich unbedingt in der Gegenwart wiederholen werden. Gerade Letzteres ist wichtig, denn wenn Putin von Banderowzi spricht oder sich mit Peter dem Großen vergleicht, wirbt er um Verständnis für die angebliche Notwendigkeit, die angebliche Alternativlosigkeit seines Handelns. Damit geht mein zweites bescheidenes Plädoyer einher, nämlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht zu ausschließlich auf das 20. Jahrhundert fokussieren. Die Politiker angeln vor allem im 20. Jahrhundert, weil dort die großen Emotionen zu holen sind und weil die starke moralische Polarisierung es ermöglicht, das Böse schlechthin beim Gegner zu suchen oder im deutschen Sonderfall bei sich selbst. Das sind die Deutschen ganz besonders, nicht? Also man sucht lieber bei sich selbst das Böse. Auch mit dieser Moralkeule arbeitet Putin, wenn er von Banderowzi und Nazis spricht. Aber es könnte sein, dass die Relevanz des 20. Jahrhunderts überhaupt zur Zeit nachlässt. Als sich Putins Erklärungen zur angeblichen Nicht-Existenz der Ukraine als Staat und als Nation gelesen habe, fühlte ich mich stark an das St. Petersburger Manifest erinnert. Ein Dokument, das heute in vollkommene Vergessenheit geraten ist. Das war die Erklärung, in der Zar Nikolaus, ich dachte an Zar Nikolaus, er hat das nicht persönlich geschrieben, das hat sein Außenminister Nesselrode geschrieben, aber das war die Erklärung, in der der Russland am 31. Juli 1848 seine Absicht kundgab, in die Walachei einzumarschieren, um die Revolution niederzumachen. Dort war im vorigen Monat eine Revolution ausgebrochen, in der der Zar und seine Berater eine Bedrohung für die innere Stabilität des Russischen Reiches zu erkennen meinten. Und das Manifest vom 31. Juli bestand auf den Unterschied, und das ist der wichtige Punkt, bestand auf den Unterschied zwischen großen Staaten, mit denen Russland gelegentlich auf Augenhöhe verhandeln oder Verträge vereinbaren möge, und bloßen Landstrichen. Macht, Großmacht zu Großmacht. Mit solchen Staaten verhandeln wir, aber es gibt auch reine Territoire. Es ist natürlich auf Französisch damals die Sprache der Diplomatie in ganz Europa. Es gibt bloße Territoire, bloße Landstriche, die keine anerkannten Staaten seien, sondern nur Provinzen, kurzfristig von Staatschefs, von irgendwelchen Staatschefs regiert, deren Ernennungen sanktioniert werden müssen von anderen Staaten. Das fängt sehr gut ein, den Blick Russlands auf die Ukraine. Vor allem diese Einmischung immer wieder auf die inneren Prozesse der Ukraine seit vielen Jahren. Diese Nicht-Ganz-Staaten würden ihre Existenz allein den internationalen Verträgen verdanken, durch welche sie ins Leben gerufen worden seien. Und auch wenn die Walachischen, damals ging es natürlich um die Walachei, auch wenn die Walachischen Insurgenten behaupten würden, sie erhöben sich im Namen einer rumänischen Nationalität, sei das eine Lüge, so Nikolaus I., denn das Rumänentum sei eine vorgetäuschte Nationalität, une prétendue Nationalité. Etwas Erfundenes. Was heißt überhaupt Rumänentum? So ein Quatsch. Wenn dieses rumänische Experiment gedeihen sollte, warnte der Zar, würden sämtliche der diversen Völker des Osmanischen Reichs diesem Beispiel bald folgen. Also wichtig ist hier, dass die Walachei als Modell gefährlich war. Es ging nicht nur um Annexion, es ging um die Vernichtung eines Experiments. Die Parallelen sind also auffallend, denn auch Putin hat die Existenz der Ukraine als Staat und als Nation wiederholt geleugnet. Manchmal sagte, das findet er sympathische Worte, wir sehen sie als Brüder, aber er meint damit, wir sehen sie nicht als Fremde, wir sehen sie nicht als eigene Nation, wir können sie als solche nicht anerkennen. Er scheint die Ukraine also als bloßen Landstrich, als Territoire zu betrachten. Für die Ukrainer ist das natürlich nichts Neues. 1848, als ukrainische Patrioten im östlichen Teil der Provinz Galizien eine beschränkte Autonomie innerhalb des Habsburgerreiches forderten, wurden sie von den Polen damals, nicht von den Russen, mit dem Argument abgewiesen, die Ukrainer seien eigentlich Polen. Sie seien etwas dumme Polen, die nicht wüssten, dass sie Polen wären. Ihre Nationalität sei erst neulich erfunden, also vorletzten Donnerstag oder sowas und so weiter. Überhaupt fällt es heute auf, dass Russland nicht mehr der revolutionäre Rivale des 20. Jahrhunderts ist, getragen von einer Geschichtsphilosophie, die für Teile des linken Spektrums im Westen immer attraktiv blieb, sondern zurückgekehrt ist zu seiner altherkömmlichen Rolle als gesellschaftspolitisch reaktionärer Gegenpol zum liberaldemokratischen Westen. Also das heißt, für uns ist das ein furchterregendes Bild, aber es ist halt eine Rückkehr zum Normalzustand des 19. Jahrhunderts, wo Russland genau diese Rolle gespielt hat. Und ich komme jetzt zum Schluss. Es spricht vieles für die Ansicht, dass wir vielleicht versuchen sollten, unsere Obsession mit dem 20. Jahrhundert ein bisschen herunterzufahren. Das würde bedeuten, anzuerkennen, dass das 20. Jahrhundert, in Europa jedenfalls, in gewisser Weise ein zutiefst anormales Jahrhundert war. Sowohl in seiner ultrabrutalen ersten Hälfte, als auch in der superfriedlichen zweiten Hälfte. Wenn wir es einmal schaffen, an dem Alp des 20. Jahrhunderts vorbeizuschauen, werden wir die vergessene Welt des 19. Jahrhunderts wiedererkennen. Turbulent, wechselhaft, chaotisch, aber seltsam vertraut. Danke.
Das war der Historiker Sir Christopher Clark über den Nutzen historischer Vergleiche. Er hat seinen Vortrag am 8. Oktober 2024 in Leipzig gehalten, im Rahmen des Symposiums Schicksalsgemeinschaft – Verlorener Friede in Europa. Organisiert wurde dieses Symposium von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.